Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes bitten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon einmal auf der Arbeit, in der Schule oder auch sonst irgendwo in der Verantwortung die Aufgabe bekommen, eine Rede zu halten. Oder wenn es nur die Geburtstagsfeier war und die Gäste begrüßt werden sollen und wollen. Man steht in der Mitte, alle schauen so wie jetzt bei mir nach vorne auf die Redende und man merkt, obwohl man seinen Zettel dabei hat, so jetzt wird's ernst. Das erste Wort muss heraus und es steckt im Kopf und man weiß es, doch der Bauch sagt etwas ganz anderes. Und die Hände, die schwitzig werden, der Mund, der trocken und das Reden fällt schwer. Das erste Wort muss erst herauskommen. Schön, dass Sie gekommen sind. So lassen Sie uns nun feiern. So die Kurzformel einer Begrüßung beim Geburtstag. Aber wie gesagt, das muss erst einmal heraus. Vielleicht geübt vor dem Spiegel. Zu Hause, im stillen Kämmerlein. Aber wenn da so viele Leute sitzen, dann kenne ich das auch als Pfarrerin. Dann ist das schon etwas anderes. Ich weiß noch, im Vikariat, da ging es mir am Samstagabend schon nicht mehr so ganz gut. Und am Sonntagmorgen brauchte ich kein Frühstück. Manchmal eher die Toilette. Aber in der Theaterwelt sagt man, es ist Lampenfieber. Und die Theaterleute sagen, das gehört dazu. Aber der erste Moment ist immer der schwierigste. Die Aufmerksamkeit auf den ersten Moment zu legen, ist aber auch eins der wichtigsten Dinge. Denn so sagt die Rhetorik, in den ersten 10 Sekunden entscheidet sich, ob jemand zuhört oder nicht. Und in der Medienwelt, in den digitalen Social Media schalten die Menschen nach den ersten 15 Sekunden weg, klicken um oder sie bleiben bei diesem Beitrag. Also, wie kann es gehen, dass es gelingt? Mut zu sprechen. Du kannst das, du schaffst das, du hast deine eigene Stimme. Oder manchmal vielleicht auch sind es Menschen, die einem Mut zu sprechen aus der Ferne. Oder manchmal ist es auch vielleicht jemand, der gar nicht mehr lebt. Die verstorbene Großmutter, die immer gesagt hat, Mädler, du gehst deinen Weg. Vor Gruppen zu stehen und zu reden, das kann jeder. Behaupte ich heute einmal. Selbstbewusst und redefreudig war aber unser Prophet, um den es heute geht, nicht. Jeremia aus dem Alten Testament, so um das Jahr 620 vor Christus berufen, meinte, er kann nicht reden, als Gott ihn berufen hat. Hören wir selbst, wie er es später aufgeschrieben hat, und wir im Prophetenbuch Jeremia im 1. Kapitel hören. Des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren warst und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich traue mich nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Liebe Gemeinde, so ganz unvermittelt, bumm, setzt unser Text ein. Und so unvermittelt muss es wohl für auch Jeremia gewesen sein, als das Wort des Herrn zu ihm kam. Bumm, der Herr ist da und spricht zu ihm. Die Reaktion des Jeremia ist vielleicht auch manchmal unsere Reaktion. Wenn wir eine neue, ungewohnte, vielleicht unerwartete Aufgabe für unser Leben so aus dem Nichts wie einen Paukenschlag erhalten. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich Jeremia gewesen wäre oder wenn in meinem Leben einmal das Wort des Herrn zu mir kommt. Denn wir stellen es uns ja immer nicht so heimlich still und leise vor, sondern mit vielleicht Gewitter, Wolkenbruch oder sonst irgendwas. Aber es ist wohl doch manchmal eher leise, sanft zum Überhören. Aber zum Überhören war es bei Jeremia nicht. Und wenn etwas geschieht, dann klingt es meistens so, hier zumindest, unerwartet. Es passiert halt. Wir können es nicht beeinflussen. Es kommt aus heiterem Himmel, aber nicht wie Blitz und Donner, wie wir es manchmal erwarten. Und es kommt ohne unser Zutun. Und das war es wohl auch bei Jeremia, als Gott zu ihm sprach und ihn berief. Es war eher ein fein und leises, nicht lautes Getöse, sondern die Basisbibel übersetzt es mit: Es kam das Wort des Herrn zu mir. Wenn hier etwas zu mir kommt, dann ist es meistens bei uns Besuch. Da kommt etwas auf mich zu, begegnet mir, es klingelt an meiner Tür, ich mache die Tür auf, bitte herein. Und wir treffen uns und setzen uns an unseren Küchentisch. Vielleicht war es ja auch so, dass Gott bei Jeremia angeklopft hat und er ihn hereingelassen hat. Zumindest war es ein zielgerichtetes Kommen. Genau Jeremia wollte Gott treffen. Und so stelle ich mir Gott auch vor. Er hat etwas vor mit Jeremia. Er hat ihn erwählt, genau ihn, und jetzt bekommt er diese Nachricht und beruft den Jeremia. Man könnte auch sagen, Jeremia ist der Erwählte, der Auserwählte. Jeremia, Ilse, Holger, du oder ich. Es gab in meinem Leben immer wieder Weggabelungen. Da wusste ich genau, da liegt irgendetwas in der weiten Zukunft oder der näheren und ich muss mich entscheiden. Hopp oder top, ja oder nein, es braucht diese Entscheidung. Solche Scheidewege sind oftmals keine einfachen Lebenssituationen, weil einem klar ist, gehe ich jetzt nach links, dann wird es so. Gehe ich aber nach rechts, dann wird es ganz anders. Und stehen bleiben kann ich jetzt nicht. So erging es mir, als ich zu entscheiden hatte nach dem Abitur, was ich denn studieren möchte. Ich hatte noch Zeit, ein Jahr zwischengeschoben, ein freiwillig-soziales Jahr. das dann auch als Praxisjahr für Theologiestudierende anerkannt wurde. Zuerst einmal sagte ich, ich möchte was arbeiten und ging in das Industriepraktikum. Bei Kugelfischer ein halbes Jahr am Band arbeiten. Da wusste ich, ich glaube, ich freue mich aufs Studium, egal was. Aber dann im zweiten Halbjahr im sozialpsychiatrischen Dienst in Regensburg rückte die Entscheidung immer näher. Und das fragten auch Leute, du willst doch sicher Theologie studieren. Und je mehr ich gefragt wurde, desto mehr sagte ich nein. Weil dieser Automatismus passte nicht. Ich wusste, ich möchte etwas mit Menschen machen, aber was? Und ich wusste auch, wenn ich Theologie studiere, darf ich 3 Sprachen lernen, weil ich Französisch in der Schule gelernt hatte und kein Latein. Und meine Sprachbegabtheit ist nicht sehr groß. Also probieren, ob ich Latein schaffe, Griechisch und Hebräisch, oder doch lieber soziale Arbeit studieren, oder vielleicht doch meine geliebte Landwirtschaft und Bäuerin werden, weil in Triesdorf und in Weinstephan hätte ich sicher einen Bauern gefunden. Ja, solche Weggabelungen kennen Sie aus Ihrem Leben auch. Berufswahl, Partner, Partnerinwahl, Wahl des Lebensmittelpunktes, des Ortes, bleibe ich hier, ziehe ich um. Manchmal sind es schon die Entscheidungen, Luxusentscheidungen, wo mache ich den Urlaub, wo manche Menschen schon Probleme mit haben. Oder die Entscheidung, gehe ich heute in den Gottesdienst oder schlafe ich aus? Sie haben sich für den Gottesdienst entschieden. Entscheidungen sind wichtig im Leben. Und es gibt auch Lebensentscheidungen, wo ich davor gebetet habe. Manche Pfarrstellen, wo wir uns beworben wollten, wollen wir nicht. Entscheidungen fordern uns heraus. Auch wenn sie so angeschlichen kommen wie bei Jeremia. Es kommt auf uns zu. Es ist eine Aufgabe, die bewältigt werden will. Und wie reagieren wir? Schauen wir den Jeremia nochmal an. Er hat nämlich allzu menschlich reagiert. Er lehnt die Berufung erst einmal ab. Und er hat eine gute Begründung, und zwar eine zweifache. Ich kann nicht reden und ich bin zu jung. Aber auch das lässt Gott nicht gelten. Aber schalten wir erstmal einen Gang zurück. Schauen wir auf die Berufungsworte. Was sagt Gott denn überhaupt zu Jeremia? Gott geht ganz weit zurück, vorgeburtlich in sein Denken und Handeln. Bevor du von deiner Mutter geboren warst, warst du schon heilig für mich. Also da liegt eine ganz weit zurückliegende Erwählung. Ich höre da von einer großen Verbindung zwischen Jeremia und Gott. Gott wollte es mit diesem Jeremia schon vor seiner Geburt, bevor er Mutterleib geschaffen wurde, probieren. Nicht erst nach seinem Tod, sondern jetzt hier bist du für mich heilig. Allein weil du Gottes Geschöpf bist. So wie wir es im Psalm gebetet haben, was Gott alles geschaffen hat, hat er uns auch sehr gut geschaffen. Und ganz tief ist da ein Gefühl einer tiefen Wertschätzung. Ich bin bei Gott wertgeschätzt. Ich bin so wichtig und so innig mit ihm verbunden, dass er mir eine Aufgabe zutraut. Du bist heilig für mich. Du bist von mir geschaffen. Du bist aus dem Mutterleib geboren. Deine Eltern haben dich gezeugt. Aber ich, dein Gott, habe dich von Anfang an erwählt. Ich habe da meine Hand mit im Spiel gehabt, sagt Gott. Und für mich bist du und du und du und du und du etwas Besonderes. Und dies steht sozusagen wie so ein Banner über dem Leben des Jeremia. Du bist heilig. Ich weiß nicht, welchen Begriff Sie von heilig haben, aber heilig ist immer so was Unantastbares. Die Heiligen, Ich bin in der Nähe von 14 Heiligen aufgewachsen, da in Oberfranken. Die 14 Nothelfer hieß es immer bei uns. Der Bonkratius und wie sie alle hießen. Und Menschen, die unerreichbar waren. Aber nein, der Jeremia ist heilig. Und wir sind es auch. Und da kann ich nur sagen, wenn ich das so höre, wow. Wenn du Gott so etwas über mein Leben sagst, was bedeutet das denn für mich? Ich bin geliebt, wertgeachtet, besonders. Mein Leben steht vom Anfang an unter Begleitung und Leitung Gottes. Und darauf darf ich vertrauen und bauen. Egal was kommt. Egal ob die Weggabelung nach links vielleicht nicht die richtige war und ich noch 3 Kurven mache und wieder nach rechts komme. Egal welche Wendung mein Leben nimmt, bei allen Irrwegen, die es wohl auch gibt, mein Leben ist bestimmt gesegnet und heilig. Doch das sah Jeremia etwas anders. Er hatte wohl andere Pläne für sein Leben. Zumindest wollte er zu dem damaligen Zeitpunkt keinesfalls ein junger Prophet werden und hat, wie gesagt, die doppelte Begründung. Ich kann nicht gut reden und ich bin zu jung. Das kann sein, lieber Jeremia, doch das kannst du lernen. Und jetzt sind wir bei der Rhetorikstunde. Es gibt viele Menschen, die gut reden können und manche sind wohl auch so ein bisschen Naturtalente. Aber die meisten haben es auch gelernt. Und meistens von anderen guten Rednern und Rednerinnen. Um gut reden zu können, ist es manchmal ganz ratvoll, sich Reden anzuschauen. Es gibt berühmte Reden, Martin Luther King, I have a dream. Und wie er dort steht als Prediger, oh, jedes Mal kommt mir ein Schauer. Ja, man kann das Reden lernen. Das Stehen vor einer Gruppe, das sich erden, den ersten Satz sich memorieren und vordenken. Dazu gibt es viele Rhetorikseminare. Ein weites Feld. Das fängt bei der Atmung an, beim Stand, bei der Betonung, bei der Mimik, bei der Gestik. Wenn ich eine Menge also begeistern will und dastehe mit verschränkten Armen und sage, guten Morgen, liebe Gemeinde, ich begrüße Sie heute zu dem wunderschönen Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr ja alle da seid. Dann werden Sie alle sagen, ey, was will die denn da vorne? Wenn ich aber sage, schön, dass ihr alle da seid, dass ihr aufgestanden seid, an diesem schönen Sonntag und wir miteinander Gottesdienst feiern, dann klingt das anders. Es sind wenige kleine Dinge, die kann man lernen. Also, das, du kannst nicht reden, haben wir schon mal abgehakt, aber das zu jung. Was ist schon zu jung? Meine Oma war immer zu jung für den Seniorenkreis. Mit 85, das sind ja nur alte Leute dort, ne? Man kann auch mit 25 noch sein Abitur machen oder eine Ausbildung beginnen mit 55. Was ist zu jung? Aber auch viele junge Menschen haben schon im Bereich der Rhetorik, des Redens Wunder verbracht. Da war dieser 13-jährige Felix Finkbeiner aus der Nähe von München, der mit 13 Jahren im besten Englisch vor der UNO-Vollversammlung 2011 stand, zum Internationalen Jahr der Wälder, und den UNO-Menschen da weltweit erklärt hat, was sie tun müssen als Erwachsene, um sich um die Erde zu kümmern und die jüngere Generation dadurch eine bessere Zukunft haben wird. Felix war nämlich als erst 9-Jähriger 2007 der Begründer der Organisation Planned for the Planet. Sicher begründet durch seinen Vater, der Wissenschaftler ist, hat er diese Organisation mit 9 Jahren mit der Familie gegründet und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, 1 Million Bäume zu weltweit zu pflanzen. Mittlerweile waren es laut Wikipedia, vielleicht nicht die neuesten Daten, 3,8 Millionen Bäume, die gepflanzt worden sind, und Unmengen von CO2, das dadurch wieder gereinigt wurde. Oder die beiden Schülerinnen, die Namen habe ich leider nicht mehr präsent, die am Freitag vor dem Rathaus hier in Ansbach auf der Demonstration für Demokratie und Menschenrechte gesprochen haben und deutliche Worte für ihr politisches Handeln gegen eine menschenverachtende Partei ausgesprochen haben. Neben unserer Regionalbischöfin Frau Bonowski, die die christlich-jüdischen Wurzeln und unseres Würdebegriffs hier in Deutschland uns noch einmal ins Gedächtnis gebracht hat. Manche werden sagen, alle studierte, geübte Rednerinnen, ich nicht. Da erinnere ich mich an eine Beerdigung vor einem Jahr. Im letzten August ist ein Freund, Mitstudent plötzlich verstorben. Er war Lehrer in einem Förderzentrum und auch Schüler und Schülerinnen aus diesem Förderzentrum waren anwesend. Und nachdem die ganzen Reden am Grab gesprochen waren in Nürnberg, tritt ein 10-jähriger Schüler an den offenen Grab und betet das Anfangsgebet, das sein verstorbener Lehrer ihm gelernt hat. Es war für uns genauso ein Moment der Stille, beeindruckend und besonders für die trauernde Familie sehr, sehr tröstend. Allein diese Tatsache der Würdigung, das hat dieser Mensch mir gelernt. Und dafür bin ich dankbar. War für uns alle sehr beeindruckend. Also, sagt nicht, ihr seid zu jung, ihr könnt nicht reden. Und ich füge auch hinzu, sagt nicht, ihr seid zu alt. Wann immer wir von Gott berufen sind zu reden, sollen wir unseren Mund aufmachen, unsere Stimme erheben. Wir können es, weil wir, so wie es hier heißt, von Gott berührt sind. Hier schreibt Jeremia ganz, er berührte meine Lippen und meinen Mund und legte Worte in meinen Mund. Immer wieder hat Jesus auch Menschen ganz körperlich berührt. Und vielleicht hat es Jeremia auch so gespürt. Da passiert etwas. Mein Mund wird locker, meine Zunge wird locker. Vielleicht kann ich ja doch reden. Reden, aufstehen, wann wir gefordert sind. Und wann immer dies geschieht, dann wird auf Erden etwas sichtbar davon werden. Jeremia schreibt, siehe, ich setze dich hier heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das wird dann immer nicht so einfach und leicht sein, wenn Völker und Königreiche zu regieren sind. Das ist eine mühsame Aufgabe. Politikerin würde ich nie und nimmer sein wollen. Selbst Kommunalpolitikerin nicht. Aber wann immer Lügengebäude in der Politik aufgebaut werden, dann haben wir die Berufung und Verantwortung, die Stimme zu erheben. Dann kann gepflanzt und gebaut werden, denn so spricht der Herr. Und wie und wo sprechen wir? Wo immer wir gefordert sind. Wie zum Beispiel unsere Regionalbischöfin am Freitag auf der gegenüberliegenden Seite der Demonstration einer deutschen Partei, die sich den Vorwürfen des Rechtsextremismus beugen muss. Sie hat ihre Stimme erhoben, sie hat im Namen unseres lebendigen Gottes geredet und sie war für mich glaubwürdig. Denn bei unserem Gott, an dem wir glauben, wo wir unser Vertrauen hineinsetzen, der neben uns ist und stützt und stärkt in diesen schwierigen Situationen, wenn wir zu reden haben, wenn die Knie weich werden, wenn die Stimme fast versagt. Diesen Gott haben wir an unserer Seite. Und dieser Gott sagt, du und du und du bist heilig. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.